Fix und Schmidt, euer Partner für Bruchsachen und Fahrzeugbeschriftungen. Präsentiert Fact Is. Das Thema von heute bei Fact Is ist die geheimnisvolle Osterinsel. Etwa 3600 Kilometer westlich von der Küste von Chile liegt eine kleine Insel mitten im Pazifischen Ozean. Es ist einer der einsamsten Orte der Welt, abseits von der grossen Schiffsfahrtsroute. Auf Karten nicht grösser als ein Stecknadelkopf. Doch das winzige Fleckchen Erde steckt bis heute voller Rätsel und Geheimnisse. Wir probieren heute bei Fact Is ein bisschen Licht in die Geschichte der Osterinsel zu bringen. Und Schmidt, euer Partner für Bruchsachen und Fahrzeugbeschriftungen. Präsentiert Fact Is. Heute also mit dem Thema Osterinsel. Mikrofon für euch, der David Ebischer. Etwa 3600 Kilometer westlich von der Küste von Chile liegt eine kleine Insel mitten im Pazifischen Ozean. Es ist einer der einsamsten Orte der Welt, abseits von der grossen Schiffsfahrtsroute. Auf Karten nicht grösser als ein Stecknadelkopf. Doch das winzige Fleckchen Erde steckt bis heute voller Rätsel und Geheimnisse. Wir probieren heute bei Fact Is ein bisschen Licht in die Geschichte der Osterinsel zu bringen. Am Ostersonntag vom Jahr 1722 hat der niederländische Admiral Jakob Roggeven eine bis dahin den Europäer nicht bekannte Insel entdeckt und hat sie Paasch Island genannt, also Osterinsel, nach dem Tag der Entdeckung. Möglicherweise handelt es sich bei dieser Insel um die gleiche, wo die britische Freibüter Edward Davis im Jahr 1680 oder 1687, je nach Rechnung, entdeckt hat und ihr den Namen Davis Land oder eben Davids Land gegeben hat. 1770 ist der Name durch den vorbeisegelnden Spanier in Don Carlos Island geändert worden, zu Ehren vom damaligen spanischen König. In der Sprache der Eingeborenen hieß Island Rapa Nui oder eben Grossa Stee. Gebraucht wird auch der Name Tepito Otehenua, also Nabu von der Welt, oder das Auge, das zum Himmel blickt. In der offiziellen Amtssprache lautet ihr das Name Isla de Pascua, also Osterinsel. In älteren Lexika findet sich auch die Bezeichnung Waihu. Weltweit bekannt wurde ist die Insel vor allem durch ihre kolossale Statue, die sogenannte Moai. Entstanden sind sie vermutlich etwa in der Zeit von 1000 bis 1700, möglicherweise auch nur bis ca. 1500. Über die gesamte Insel verteilt gibt es mehr als 600 von ihnen. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Steinfiguren einander zum Verwechseln. Ähnlich Rümpf mit überproportional grossem Kopf, markantem Kinn, tiefen Augenhöhlen und langen Ohren. Einziger von den bisher bei Ausgrabungen entdeckten Moai, der vermutlich als älteres Exemplar ist, wird mit B dargestellt und hat auch sonst von seinen Artgenossen abweichende physiognomische Eigenschaften. Er ist der bisher einzige Moai, der einen Kinnibart trägt. An der Geburtsstätte der Figuren, der Hang vom erloschenen Vulkan Rano Raraku, sind bis heute etwa 200 unvollendete Statuen gezählt, in allen Stadien der Fertigung. Bei Aparne sind eher schwach die Konturen im Fels zu erkennen, andere sind nur noch an schmalen Keilen mit dem Mutterstein verbunden. Ein paar sind nur roh behauen, andere bereits fertig poliert und bereit für einen Transport zu ihres Bestimmungsplatz. Wie der Transport vor sich gegangen ist, ist mit letzter Sicherheit noch nicht klar und bis heute Gegenstand von Spekulationen. Die im ersten Moment plausibel erscheinende Methode vom liegenden Transport auf Baumstämmen oder Rollen muss angesichts von der heutigen karglichen Vegetation, es hat nicht mehr als dünne Gräser auf der Insel, muss in Frage gestellt werden. Allerdings haben neue Untersuchungen gezeigt, dass die Insel in früherer Zeit üppig bewachsen war, aber zu dem kommen wir dann noch später. Nach Überlieferung der Eingeborenen sind die Statuen aufrecht von selber zu ihres angedachten Standort gegangen. Thor Heyerdahl hat in einem Experiment bewiesen, dass es möglich ist, eine aufgerichtete Statue, die von mehreren Seiten durch Seelen gesichert ist, durch vorsichtige Kipp- und Drehbewegungen zu spazieren. Entlang von der Transportweg vom Rano Raraku zu den Küsten finden sich etliche zerbrochene Moai, was eher gegen einen liegenden Transport würde sprechen. Das Gestein vom Vulkan Rano Aroi weist eine Tönung ins Rötliche auf. Aus diesem Material sind die Kopfbedeckungen hergestellt worden, als die Hüte, die die Moai vervollständigen. Ist der Moai schliesslich auf der Tempelplattform Ahu am Strand, ging in Blickrichtung ins Landesinnere, aufgestellt gsi, so sind dann allen an bis zu 4 Tonnen schweren Pukau, also Haarknoten, darauf eingekieft gekommen. Eventuell ist der Pukau auch schon im liegenden Moai mit Stangen und Seelig befestigt und beides aus Einheit aufgerichtet gekommen. Abschliessend hat der Moai noch seine Augen aus weissem Korallenkalk bekommen, dazu noch schwarze Pupillen. Wer sind die Schöpfer von diesen mächtigen Gestalten? Wenn und woher sie kommen? Das sind sehr viele Fragen, die nicht endgültig geklärt sind. Mehr dazu gerade nach dem nächsten Lied. Und Schmitte, euer Partner für Bruchsachen und Fahrzeugbeschriftungen, präsentiert Fact Is.
Radio Kaiserin.
Jawohl, wir sind hier noch bei Radio Kaiserek. Am Mikrofon für euch, der David Ewischer. Wer sind jetzt eben die Schöpfer von diesen mächtigen Moai? In der Überlieferung wird von einem Häuptling namens Hotu Matua berichtet, der im Jahr 380 oder 500 nach Christus aus seiner Heimat Marae Ringa im polynesischen Hiva-Archipel auf die Osterinsel Kosigi. Nach seinem Tod ist die Insel unter seinen Kindern aufgekommen, woraus die verschiedenen auf der Insel beheimateten Stämme hervorgegangen sind. Andere Theorie stellt der Norweger Thor Heyerdahl auf. Er hat viele Indizien dafür gefunden, dass die Besiedlung der Insel durch Seefahrer aus Südamerika erfolgt ist. Überhaupt haben Forscher und Wissenschaftler bei vielen Kulturen auf der ganzen Welt Verbindungen zu den Osterinseln gefunden, beziehungsweise umgekehrt, so zum Beispiel zu China, der Induskultur oder Ägypten. Als wichtiges Indiz für den Thor Heyerdahl für seine Besiedlungsthese sind die Boote von der Insel und das Material, aus dem sie gebaut sind. In den Kraterseen vom Rano Kao und Rano Raraku wächst eine Schiffspflanze namens Totora. Aus derer zu Bündeln gefasst und mit entsprechenden Kenntnis weiterverarbeitet, lassen sich unsinkbare Boote fertigen. Die Aymara-Indianer vom Titicacasee im heutigen Peru bzw. Bolivien benutzen bis heute Boote aus Totora-Schilf. Stammesangehörige haben im Heyerdahl geholfen, mit ihnen das Wissen aus Schilfgras die hochseetüchtigen Tigris zu bauen, mit denen eine mögliche Seeverbindung zwischen Asien, Mesopotamien, Harappa-Kultur am Indus und Afrika, eben Ägypten, im Experiment nachgewiesen haben können. Auf dem Titicacasee sind Schilfboote dazu benutzt worden, tonnenschwere Steinblöcke in die Stadt Tiahuanaco zu transportieren. In Tiahuanaco, heute eine Ruinenstadt, als Zentrum von einer alten vorkolumbianischen Kultur, gibt es heute monolithische Figuren, die in ihrer Art durchaus an die Moai von der Osterinsel erinnern. Besonders frappierend ist die Ähnlichkeit von den Baustilen. Das Zusammenfügen von millimetergenau behauenen Felsbrocken, die mörtelfreien Errichtungen von gewaltigen Mauern mit Fugen, die man nicht einmal an Messerklingen einführen kann. Die erste Anhaus, ca. 700 nach Christus, die Plattform an der Küste der Osterinsel, auf der die Moai stehen und ins Landesinnere gucken, sind auf die gleiche Art und Weise errichtet gekommen. Die Möglichkeit von einem Kontakt zwischen Südamerika und Polynesien hat Heyerdahl durch die Fahrt der Kontiki nachgewiesen. Ist nach Inka-Vorbild gebauten Floss aus Basalholz. Mit dem ist er von Peru aus ca. 8000 km nach Westen gesegelt und dabei auch an der Osterinsel vorbeigekommen. Ohne jetzt näher darauf einzugehen, weil er Einwanderungsgruppe, wenn auf die Insel gekommen ist, so scheint es bis heute sicher, dass bis 1680 Machtverhältnis so gewesen sei, dass der Stamm von den Langohren über die Kurzohren geherrscht hat. Die Kurzohren haben sich zur Wehr gesetzt und haben die Langohren auf die Poikenhalbinsel im Nordosten der Insel getrieben, wo die sich verschanzt haben und an Graben ausgehoben haben, um die Rebellen dort drin zu verbrennen. Durch Verrat ist es den Kurzohren jedoch gelungen, ihrerseits die Langohren in die Flammen einzutreiben, wobei die Langohren bis auf 3 Menschen töten gekommen sind. Ein paar Eingeborene behaupten heute noch, von ihm von diesen Überlebenden abzustammen. Von diesem Tag an sind die Moai umgestürzt worden, statt wie bisher aufgerichtet. Mehr dazu gerade nach dem nächsten Musikstück. Schmiede, euer Partner für Drucksachen und Fahrzeugbeschriftungen, präsentiert Fact Is. wo die Europäer die Insel 1722 das erste Mal betreten haben, haben sie schon mehrere Entwicklungsstufen und ihre eigentliche Blütezeit hinter sich gelassen. Ohne schriftliche Aufzeichnung sind die zurückliegenden Ereignisse nur mündlich überliefert und lassen sich heute nur aus den Berichten der Seefahrer und der archäologischen Untersuchungen rekonstruieren. Nach Rock Even 1722, also ein Riesenbericht vom C.F. Behrens, sind 1770 der Spanier De Haido, der aber die Insel nur kurz annektiert hat, als Kreuz hat aufstellen und dann um ihn weitergesegelt ist. Mehr wissenschaftliches Interesse hat die Expedition von James Cook verfolgt, der auf seiner dritten Pazifikreise die Osterinsel 1774 besucht hat. Ähnliche Absichten hat die französische Expedition vom La Pérouse 1786 gehabt. Weitere Besucher im 19. Jahrhundert sind der Lisianski 1804, von Kotzebue 1816, Du Petit Tourat 1838 gewesen. Zwischen dem Kraterrand vom Rano Cao am Südrand der Insel und im Meer ist das Dorf Orongo gelegen. Es birgt heute die Reste von etwa 20 Häusern aus mörtellos aufgeschichteten Stein. In der unmittelbaren Nähe von diesem Dorf finden sich ca. 150 Felszeichnungen von Menschen und Tierfiguren. Der Ort ist das Zentrum des sogenannten Vogelmenschenkult. Einmal im Jahr haben sich mutige Männer, Jünglinge, für einen gefährlichen Wettkampf müssen stellen. Wer im Frühjahr auf der vorgelagerten Klipperinsel Motu Nui das erste Ei von der Russschwalbe gefunden hat, hat ein Jahr lang als Vogelmann gegolten und hat als geistiges Oberhaupt von der Insel Verehrung und Gehorsam erfahren. In der Hütte am Fuß vom Rana Raku hat er Zeit verbracht, bis nach einem Jahr das Ei seine Magie verloren hat und der Wettkampf erneut stattgefunden hat. 1867, eventuell auch schon 1862, ist der Vogelmenschenreligion und der gesamte Inselkultur als jähes Ende bereitet gekommen. Peruanische Sklavenhändler haben die Insel mehrfach überfallen und haben fast alle männlichen Eingeborenen verschleppt, ca. 1000 Menschen, zur Zwangsarbeit auf peruanischen Guanofelsen. Nach wenigen Monaten sind etwa noch 100 Menschen auf dieser Insel gelebt. Die 15 Überlebenden, die nach geistlicher Fürsprache befreit worden sind, haben bei ihrer Rückkehr auf die Insel die Bocke eingeführt und haben so den Untergang der alten Kultur besiegelt. 1850 hat die Insel etwa 4'500 Einwohner, 1876 haben noch 53 Männer, 26 Frauen und 31 Kinder auf dieser Insel gelebt. Die Vegetation der Insel macht auf einen heutigen Betrachter einen sehr kärglichen Eindruck. Es gibt kaum Bäume und das dürre Gras lenkt gerade um Schaf und Rösser zu weiden. Pollenuntersuchungen aus Sediment von den Vulkankratersee haben ergeben, dass es auf der Insel einige Bäume gegeben hat. Kiefern, Maulbeer und Doromiro-Bäume und tropische Pflanzen. Auch frühere Expeditionen, 1722 vom Rogeven, 1774 vom James Cook, 1786 vom La Pérouse, berichten von blühenden Pflanzungen und in einem irdischen Paradies. Möglicherweise hat die intensive Schafzucht im 19. Jahrhundert für das Bild gesorgt, das uns die Insel heute bietet. Das erklärt allerdings nicht das fast völlige Fehlen von Bäumen. Neu angepflanzte Eukalyptusbäume haben eine Höhe von bis zu 20 Metern erreicht, gedeihen also eigentlich recht gut. Aber auch hier ist festgestellt worden, dass der Palmenwald, den es gegeben hat, also der Palmenurwald, verbrennt ist. Wie das zu diesem Brand gekommen ist, da kann man nur darüber spekulieren. Aus dem Holz vom Doromiro-Baum sind die Kawakawa-Moai geschnitzt, die vermutlich Geister der Vorfahren symbolisieren. Das sind hagere, leicht gebückte Figuren mit ausgeprägt geformten Rüppi. Entstanden in einem Zeitraum nach der Erschaffung der steinernen Moai haben etwa 30 Originalfiguren den Untergang der Osterinselkultur überstanden. Kopien von diesen Figuren sind heute beliebte Souvenirs für Touristen. Auf der Osterinsel gibt es bedingt durch einen vulkanischen Ursprung eine Vielzahl von Spalten, Klüften und Höhlen. Ein paar von ihnen sind bis heute im Besitz der Einwohner, sogenannte Familienhöhlen, die das Geheimnis von ihres Lag sorgsam hüten. Die Eingänge sind meistens so gut verborgen und so eng, dass ohne genaueste Ortskenntnis die Höhle kaum gefunden kann. In den Höhlen selber werden Kultgegenstände aus dem Besitz der Familie aufbewahrt. Eine von den allgemein bekannten, jedoch durch die Klippenlage sehr schwer zugängliche Höhle liegt im Nordosten der Insel auf der Poikenhalbinsel. In der sind vermutlich zu kultischen Zwecken Frauen eingesperrt und so vor der Sonne verborgen, so dass ihnen das Haut am leicheren Ton hinkam. Das natürliche Gefängnis heisst daher auch die Höhle der weißen Jungfrauen. Aus einzige von allen Inseln vom polynesischen Raum besitzt die Osterinsel vermutlich eine eigene Schrift. Vermutlich darum, weil bisher noch niemand in der Lage war, die auf den Rongo-Rongo-Tafeln eingeritzten Bildzeichen Menschen, Symbol, Tier zu entziffern. Erschwert wird die Untersuchung dadurch, dass bis auf 23 Exemplare alle Holztafeln während dem Versuch von der Christianisierung durch Missionare aus heidnischen Kultgegenständen abgetan und vernichtet gewesen. Einmal mehr also hat hier der Katholizismus ganze Arbeit geleistet. Die verbliebenen Stücke gelten heute als wertvolle Exponate in ethnologischen Sammlungen von der ganzen Welt. Ein Hinweis auf das Alter der Tafeln gibt es Holz, auf dem Zeichen eingeritzt sind. Dabei handelt es sich um Treibholz, das auf die Insel gelangt ist. Nicht älter als 300 Jahre. Damit ist nicht bewiesen, dass es nicht Tafeln gegeben hat, die älter waren. Aber eben, weil sie zerstört worden sind, kann man sich hier auch kein klares Bild machen. Allerdings ist es auch nicht undenkbar, dass nur als Kulturgut von der europäischen Welt kopiert ist. Fast alle Forschungsreisenden aus der alten Welt, die auf die Insel gekommen sind, haben Logbücher geführt, haben Aufzeichnungen angefertigt und Skizzen gemacht. Bei der Inbesitznahme von der Insel durch Felipe González de Haido für Spanien im Jahr 1770 haben die Stammeshäuptlinge in ein Unterschrift unter eine Urkunde gesetzt, möglicherweise Anlass für die Insulaner selber zu schreiben. Ihr seht also die Osterinsel, die Insel isoliert gelegen im Südostpazifik, die politisch, wie gesagt, zu Chile gehört, geografisch jedoch zu Polynesien, gibt wahnsinnig viele Rätsel auf. Viele Wissenschaftler sind noch heute dort dran, die Nuss zu knacken, die verschiedenen Nüsse zu knacken, über die Sprache oder über eben die ganze Moai, die Kultur, die Orongo, also eben der Vogelmann-Kult etc. Die Osterinseln. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir hoffen, wir haben heute euch die Osterinsel ein bisschen näher gebracht. Ihr könnt noch natürlich, wie ging, auch im Internet und eben auch bei verschiedenen Dokumentarsendungen, die man auch auf YouTube findet, hier ein genaueres Bild noch machen. Unsere Sendezeit ist leider da ein bisschen beschränkt. Das wäre schon mal gewesen, heute mit der Sendung live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserreich, mit der Sendung Fact Is. Am Mikrofon für euch, der David Emischer. Ich hoffe, es hat noch gefallen und hat noch ein weiteres Mal animiert und angeregt, jetzt euch weiterhin über das Thema zu unterhalten. Auch heute, wie ging, freuen wir uns natürlich auf euer Anruf, euer Anregungen, euer Mitteilungen. Schickt sie ganz einfach an info@swiss-radio.ch. Dann können wir umgehend mit euch in Kontakt treten und gucken, was ihr für Themen hier, für Anregungen oder sogar zu der heutigen Sendung euer Kommentar, den ihr abgebt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Beiträge. Schaut das nächste Mal um mich ein, wenn es heisst Fact Is. Wie ihr wisst, jeden Dienstag am Abend um 6:30 kommt die aktuelle Sendung am Mittwoch, am Tag darauf also, jeweils am 12:30 kommt die Wiederholung. Fact Is, Hintergrundinfos mit Durchblick, das wäre es gewesen. Tschüss zusammen, bye bye, macht's gut und habt Sorge. Schmidt, euer Partner für Drucksachen und Fahrzeugbeschriftungen, präsentiert Fact is.
Du bist auf dem richtigen Weg mit Radio Käsereck.